So, jetzt zur Predigt. Wir sind in den vergangenen Jahren als Familie oft in den Urlaub per Auto gefahren. Ich weiß, manche mögen es nicht, aber ich liebe Autofahren, ich liebe lange Strecken. Früher, als ich noch jung war, sind wir 1800 Kilometer gefahren, bis nach Braschow, als wir da als Missionare, bin ich durchgefahren. Ja? Sagt das ja keinem, ich mach das auch nicht. Hier sitzen Fahrschullehrer drin, wir sind für euch, macht es nicht, aber Gottes Engel waren da und haben mir geholfen. Heute tue ich das nicht mehr, versprochen, Fahrschullehrer, versprochen. Aber eine Autofahrt macht mir immer noch Freude, euch auch. Und ich finde das ein spannendes Thema. Ich habe mich zurückerinnert, eines der großen Themen der vieler DDR-Menschen war, endlich können wir reisen. Ja? Ein Thema vieler Leute, die sich auf die Rente freuen, ist, wir kaufen uns einen Camper und dann reisen wir. Ja? Und ich glaube, dass wir, Markus hat letzten Sonntag über Reisesegen gesprochen. Ich möchte heute Morgen über Tools zum Reisen sprechen. Über Werkzeuge zum Reisen. Tools ist Neudeutsch, heißt Werkzeug. Werkzeuge zum Reisen. Ich glaube, dass unser Glaubensleben auch eine Glaubensreise ist. Wie eine Urlaubsreise. Wie eine Reise, die wir von A nach B machen. Auch Geschäftsreisen. Ich glaube, oder denkt ihr auch, dass unser Glaubensleben wie eine Reise ist. Empfindet das ja manchmal auch so? Es gibt Meilensteine auf solchen längeren Reisen. Es gibt Zwischenstopps zum Auftanken. Es gibt schwierige Abschnitte. Es gibt manchmal auch Pannen. Es gibt einfache Abschnitte. Manchmal fühlt es sich an, als kennen wir den Weg schon, wenn wir mehrmals an den Urlaubsort fahren. Und manchmal ist es totales Neuland für uns. Die allermeisten, die in einen Urlaub fahren, haben ein Ziel. Es gibt wenige, die kein Ziel haben. Manche machen das. Wir haben auch gerade einen, der uns Nachrichten schickt, der eine Frankreich-Reise mit Fahrrad macht. Der sagt, ich fahre einfach los, mal gucken, wo ich ankomme. Auch möglich. In der Regel haben wir ein Ziel. Amen. Sie haben sich überlegt, wo will ich hin? Das ist manchmal auch nicht so einfach als Ehepaare und Familie. Wo finden wir ein gemeinsames Ziel? Aber die meisten haben ein Ziel. Und wie komme ich dahin? Nächsten Sonntag haben wir Taufe. Und da erklären Menschen wieder dieses Ziel. Ich habe Jesus in mein Leben bekommen. Und die Ewigkeit will ich erreichen. Amen. Ich bringe euch mal eine Stelle, die Paulus auf den Punkt bringt für das Ziel unserer Glaubensreise. Im Philipper Kapitel 3, ab Vers 20 heißt es, denn unser Bürgerrecht, unsere Nationalität, unsere Identität, unser Ziel ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, in seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Was für eine Zukunftsperspektive, oder? Dein Schnuckelkörper bekommt eine Verwandlung in einen ewigen Körper, der im Himmel fähig ist zu leben nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Im Hebräerbrief geht der Schreiber einem Gedanken nach, dass da viele, viele Männer und Frauen in der Vergangenheit großartige Dinge für das Reich Gottes getan haben, die auch prophezeit haben, die das Reich Gottes auf dieser Erde in Israel vorangebracht haben, die für unser Leben Dinge empfangen haben von Gott und niedergeschrieben haben, die ganzen Propheten, die alten Männer und Frauen, Abraham, Mose etc. Und dann heißt es hier im Hebräer 11, Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung, über die sie nachgedacht, die sie empfangen haben, nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und sie begrüßten sie und sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, sagen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Sie sind unterwegs, sie haben eine Glaubensreise. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Menschen, die so unterwegs sind auf dieser Welt. Ich habe letzte Woche war ich in Dresden, meine Schwiegermutter ist gestorben, ich musste das Geschäftliche abwickeln und es war ein eigenartiges Gefühl. Ich kenne meine Frau 38 Jahre, wir sind 38 Jahre verheiratet, wir kennen uns fast 40 Jahre. Ich bin mit Dresden, ihren Eltern und so 40 Jahre unterwegs. Jetzt gebe ich die Schlüssel ab in den Sozialwohnungen dort, wir ziehen die Tür zu und denken, ein Kapitel ist zu Ende. Ich gehe da nicht mehr hin. Wir sind unterwegs. Vergiss es nicht, wenn du ein Haus hast, wenn du investierst. Wir sind unterwegs für eine himmlische Stadt. Und die, die darauf hoffen, Gott schämt sich nicht, dein Gott zu sein. Er sagt, ich finde das klasse, dass du das glaubst. Ich finde das klasse, dass du das festhältst. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Du kriegst eine richtig Schnuckelwohnung, eine barrierefreie Wohnung, Eddie. Im Himmel. Auf goldenen Straßen mit dem Rollator. Fit, ja, mit dem E-Scooter. Halleluja. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren. Das ist nach einem himmlischen. Hey, wenn du als Schüler bist, dein Abi geschafft hast, feiere das und bereite dich vor auf ein cooles Leben. Studiere, mach das, was Gott dir gegeben hat. Arbeite, ja, schaffe, entwickle deine Bestimmung. Aber vergiss nicht die zweite Seite. Du bist geschaffen für die Ewigkeit. Wir haben ein Ziel. Unsere Glaubensreise hat ein Ziel. Und manchmal komme ich mir bei diesen zwei Bibelversen vor, wie meine Kinder, als sie klein waren. Kennt ihr das auch noch, als ihr klein wart, vielleicht selber? Oder Kinder habt, die klein waren? Es gibt so eine Phase im Leben der Kinder. Wir starten in Urlaub. Ja? Du hast den Stress als Eltern, man macht es jedes Jahr wieder, aber so alles gepackt. Du fährst los und es sind keine 10 Minuten. Ja? Manchmal waren wir nicht aus Kostwig raus, fragt ein Kind, sind wir schon da? Ja? Sind wir schon da? Ihnen fehlt komplett. Ja, du bist bald am Ausrasten, am Steuer. Denkst, ich habe jetzt 12 Stunden geschafft hier. Ey, wir haben noch 12 Stunden vor uns. Ja? Das kapiert das Kind nicht. Ich kapiere so viele Dinge nicht, warum Jesus noch nicht wiederkommt. Und ich habe so oft in meinem Leben gefragt, Jesus, ist es jetzt soweit? Corona, dachte ich, Jesus, kommst du jetzt? Knallt jetzt, ja? Die Kriege, ja? Der Ukraine-Krieg, Israel, denkst du, Jesus, jetzt, ja? Sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Und Jesus sagt, hey, gib dir einen Trost mit, wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes erleben. Es ist okay, dass du so denkst. Es ist okay. Jesus, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss Pipi. Können wir mal anhalten? Ja, sind wir gleich da. Wann holst du mich hier raus? Ja, Kevin allein zu Hause. Ihnen fehlt die realistische Einschätzung und mir fehlt als gläubiger Christ auch die realistische Einschätzung, an welchem Moment wir in der Weltenuhr stehen. Seit ich denken kann, bin ich umgeben von dieser Frage und Menschen umgeben mich von dieser Frage. Jesus, kommst du bald wieder? Ja. Vielleicht sind wir in der letzten Phase der Gesellschaft, jetzt denken wir das auch schon wieder, ja? KI und so, oh, was ist außer Kontrolle geraten? Jesus, jetzt geht's los, ja? Keine Ahnung, wir sind unterwegs. Ja? Jesus sagt, was war deine Antwort, wenn deine Kinder dann so, wenn du dich wieder beruhigt hast? Ja? Schätzchen, ja, genau, Schätzchen, es dauert nicht mehr lange, wir sind bald da. Ja? Und eine Stunde später wieder, ja? Hey, wie lange noch? Wir sind schon etwas näher, ja? Wir haben dann Spielchen gemacht, nur noch 2 Stunden, ja? Nur noch 1,5 Stunden. Wie geht es dir damit? Ich habe oft gehofft, die Entrückung findet statt. Als ich in der Schule war und meine Prüfungen vor mir hatten, meine Abschlussprüfung, ich habe so gebetet, dass Jesus wiederkommt. Ja? Wie geht's dir damit? Und dann kriegst du so von christlicher Seite eins reingedrückt, ja, ihr Spinner, ey. Ey, diese Welt, die geht noch lange nicht unter. Wenn du nicht wirst wie die Kinder, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Genieß es, dass du die Wiederkunft Jesu erwartest. Genieß es. Und lass Papi am Steuer. Lass ihn am Steuer. Er weiß, wann wir das Ziel erreichen. Die Naherwartung der ersten Christen, hey, die war atemberaubend, bis sie merkten, oh, da vergehen jetzt schon Generationen. Und Titus findet dann folgenden Gedanken etwas später, als er diesen Prozess miterlebt. In Titus 2 heißt es, denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und erzieht uns, die Gnade Gottes erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen und gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes. Wann sind wir denn nun endlich am Ziel? Und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist eine Umkehr von dieser Jesus, wir wissen, du kommst morgen, sondern etwas die Perspektive geöffnet. Es ist noch ein langer Weg, kann auch sein, aber zwischendrin, ja, mach was Gutes. Mach was Gutes. War jetzt fast versucht, den Teenies zu sagen, nimm Schulmaterial mit in die Ferien, aber das streichen wir, das streichen wir. Ich würde es vorsichtiger formulieren als Pastor, geh besonnen mit Social Media um. Verballer nicht deine ganze Ferienzeit mit diesem Teil. Krieg ich einen Arm von jemandem? Die Eltern, ja. Was wir hier sehen an diesem Text, ist, es ist keine Kalkulation eines bestimmten Datums, sondern die Haltung von Wachsamkeit, von der Realisierung, das Auferstehungsleben Jesus jetzt schon in mir, die Kräfte des Himmels leben jetzt schon in mir. Unser Auftrag ist zu realisieren, ich gehöre zum Volk Gottes, ich bin sein Eigentum und ich werde eifrig das Gute in dieser Welt tun. Amen. Das ist unser Ziel. Eifrig sein soll kein Stress sein und Stress werden, aber dass du etwas aktiv lebst, das Teil deines Eigentums ist, das ist normal. Du bist Eigentum Gottes. Wir beteiligen uns am Gedanken Gottes. Ich bete, dass sein Reich kommt. Ich lebe nach was lebe ich? Nach seinem Wort. Wenn wir das Ziel kennen, komme ich zu der nächsten Frage, was brauchen wir, um den Weg zu gehen, der uns dorthin bringt. Ist es das, was du als Bild hast vom Wort Gottes? Wir brauchen das Wort Gottes, ja. Aber ist es das, was du als Bild hast, wenn Jesus jetzt mal Folgendes sagt? Hör mal Jesus' Originaltext, Johannes 16. Wir sind also unterwegs auf unserer Glaubensreise. Und er sagt den Jüngern hier Folgendes: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen, alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Hier geht es erstmal um den Anspruch Jesu an seine Jünger. Wenn ihr eure Glaubensreise ohne mich an eurer Seite antretet, weil ich gehe in den Himmel für eine gewisse Zeit, dann gebe ich und dann braucht ihr den Heiligen Geist. Und dann heißt es im Vers 13 hier, dieser Heilige Geist, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Ein Merkmal auf unserer Glaubensreise, heutiger Zeit, aller Zeit mit Gott ist, dass wir in seine Wahrheit geführt werden. Der Heilige Geist ist nicht das Ziel. Der Heilige Geist ist der Helfer, dass er dich in deinem persönlichen Glaubensleben immer in die Wahrheit hineinführt. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die... Kommt, auch im Sommer, nicht einschlafen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist führt uns in unserer Glaubensreise also zu Jesus, der die Wahrheit ist. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Wahrheit, in die uns der Heilige Geist führt, ist nicht eine bestimmte Variation und Sichtweise von religiösen Erkenntnissen, sondern es ist eine Person. Es sind nicht Bücher, es sind nicht Philosophien, es sind nicht Traditionen unserer Kirchengeschichte. Es ist eine Person. Es ist Jesus. Was uns heute in dieser Zeit und in den nächsten Jahren retten wird, ist, dass wir erkennen dürfen, ich habe die Möglichkeit, dass ich in Wahrheit lebe. Und das ist Jesus. Ja, im Vers 13 heißt es, er wird nicht von sich reden. Der Heilige Geist redet nicht von sich. Und er ist ja auf der ganzen Welt. Und er sagt, oh ja, ja, guck mal, oh, da haben wir eine coole Erkenntnis. Und dann bringt er uns das. Sondern, was er hören wird, wird er verkündigen. Und auch das Kommende wird er euch mitteilen. Vers 14, er wird mich verherrlichen. Bibelvers hätten wir jetzt da, ja? Er wird mich verherrlichen und von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und dann heißt es im gleichen Johannes Kapitel 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis dieser Welt und die Finsternis hat es nicht für sich angenommen. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und in Vers 12 heißt es, so viele ihn, Jesus, das Wort, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der rote Faden hier ist, dass Jesus selbst das Wort ist und das Wort Gottes, das Gott im Alten Testament und im Neuen Testament offenbart hat, ist die Wahrheit. Die Bibel, die Gott uns ermöglicht hat durch die Prozesse der Reformation, der Übersetzungen, bis heute haben wir so viel Möglichkeit, das Wort Gottes zu kennen, es ist die Wahrheit. Nun ist es so, dass viele, die in den Urlaub fahren, verschiedene Möglichkeiten haben, wie sie in den Urlaub fahren. Manche benutzen ein Reisebüro. Und die Frage hier an den Text ist, wie verstehst du diesen Text? Wie verstehst du den Umgang mit der Bibel für dein persönliches Leben? Betrachtest du es als Reisebüro? Du gehst ins Reisebüro, du möchtest irgendwo hin und das Reisebüro macht dir alles fertig. Sagt dir den Tagesplan, wann der Bus früh um 8, wann wohin fährt. Sagt dir an, wann du zurückkommst, sagt dir an, wann das Abendprogramm ist und er gibt dir das alles vor. Es ist schön, oder? Pauschalreisen, so eine All-Inclusive-Reise zu machen. Aber das ist nicht, wie Gott mit uns umgeht. Da heißt es dann, welches Hotel du eincheckst, wann und wo du wechselst, welches Museum offen hat und schon gebucht für dich. Ist es nicht manchmal so, dass wir uns so wünschten, dass da so ein Stift runterkommt vom Himmel und dann uns so eine iMessage oder so eine SMS schickt, was wir zu tun haben, zu essen haben, wo wir was einkaufen können, wo wir unterwegs sind, das hätten wir doch gern, wen wir heiraten sollen. Kann das Reisebüro machen? Kann das himmlische Reisebüro machen? Kann Gott doch machen. Ja, gib mir den Partner her und dann Bums und dann arbeite ich mein Leben lang so mal die Pläne ab, die Gott für mich hat. Und hast du schon mal festgestellt, dass das in deinem Leben nicht funktioniert? Funktioniert nur bei Pastoren. Ja. Alter, was drehe ich durch? Ich hätte manchmal gern diesen Plan. Gott, kannst du bitte ein bisschen mehr mir eine Pauschalreise ja? Macht er nicht. Für meine Frau war das totale Risiko, diesen Mann zu heiraten, ja? Sie hat nicht gewusst, was nach 38 Jahren rauskommt. Gott ist kein Reisebüro. Was ist Gott denn dann? Wir hatten vor vielen Jahren unsere erste Reise nach Israel. Mit einem kleinen Team, ich glaube von 12 Pastoren, ohne Reisebüro. Und ich war noch nie in diesem Land. Und wir haben uns Autos gemietet. Und ein Pastor hat uns eingeladen, mit in sein Team zu kommen. Und ich sagte, wir waren unterwegs so dankbar, schon im Vorfeld, aber auch unterwegs so dankbar, ihn dabei zu haben, denn er war unser Leiter. Er war ein Reiseleiter. Der Unterschied zwischen einem Reisebüro und einem Reiseleiter ist, dass der Leiter bei dir ist. Der ist dabei. Und es gab unzählige oder mehrere Situationen, das ist einfach diesem tollen Land geschuldet und dem ganzen Umfeld, in dem das Land lebt, dass du sehr flexibel in Jerusalem, da haben wir überlegt, gehen wir heute Nachmittag dahin. Und dann hat der Israeli gesagt, nee, jetzt müssen wir mal, weil da ist was los, da können wir jetzt gerade nicht hin, da wurde jemand erschossen und so. Also müssen wir mal, wir ändern mal schnell das Programm. Und das ist der Unterschied bei einem Reiseleiter, dass ich ihn bei mir habe. Und das hat sich so gut angefühlt. Das ist ja so mit unseren Entscheidungen unseres Lebens hier. Je jünger wir sind, umso konsequenzenarmer sind die Entscheidungen. Ja, meine Enkel müssen sich entscheiden, welchen Schulranzen sie tragen und kaufen wollen. Ist eine Lebensentscheidung für sie. Ja. Eltern müssen für ihre Kinder entscheiden, welchen Kindergarten sie gehen. Ist eine existenzielle Lebensentscheidung für die Kinder. Ja, aber wenn du größer wirst, dann gibt es folgenreichere Entscheidungen. Welchen Job, Jesus, soll ich annehmen? Ja, es klingt gerade richtig gut, das Unternehmen ist sowas von abgefahren, liegt auf den Top 10 und kann aber sein, dass es in 5 Jahren pleite ist. Welchen Partner soll ich wählen, Jesus? Ja, und mit manchen Partnern geht es gut und mit anderen, die du gewählt hast, ist es dann sehr interessant geworden im Laufe des Lebens. Folgenreichere Entscheidungen. Soll ich lieber aufs Gym gehen oder Realschule? Ja? Existenziell. Aber hey, es kommen andere Entscheidungen aufs Leben zu. Und hier kommt Jesus mit dem Anspruch, dass der Heilige Geist kein Reisebüro ist, wo ich mein Leben buchen kann, sondern er ist ein Reiseleiter, der mit mir durchs Leben geht, der flexibel ist, der da ist. Es geht um eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich war so dankbar für unseren Pastor. Ich durfte mit ihm dann auch im gleichen Zimmer schlafen, in manchen engen Hotels dann und Pensionen, die wir da hatten, um einfach mit ihm den Tag zu besprechen, den nächsten Tag zu planen. Einfach aus der Beziehung heraus, ja. Flexible Kommunikation. Und das Wort Gottes, die Bibel ist mein Reisebegleiter. Die Bibel ist mein Reisebegleiter. Wir können entscheiden, in welcher Beziehung wir zu ihm stehen, zur Bibel. Der Heilige Geist bezieht sich immer auf das Wort. Wenn Menschen kommen und sagen, dass das und das und das der Heilige Geist mir offenbart hat, aber es deckt sich nicht mit den Gesamtaussagen des Wortes, war es nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird immer sichtbare Früchte unseres Lebens gemäß den roten Faden der Bibel hervorbringen. Sonst ist es eine Unwahrheit. Und dazu brauche ich eine lebendige Beziehung zu dem Wort Gottes, dass ich das Wort Gottes einfließen lasse in meine Lebensgestaltung, in mein Leben. Verstehst du? Wenn du dann dich 6 Jahre, 10 Jahre nicht um das Wort Gottes kümmerst und dann vor der Wahl stehst, wen soll ich heiraten? Gott, was sagt dein Wort? Wie soll es da herauskommen, wenn es vorher nicht eingeflossen ist in mein Leben, wenn es nicht verwoben ist in mein Leben? Gott gab dem jüdischen Volk ganz am Anfang bei Josua den Grundsatz, habe das Wort Gottes Tag und Nacht vor deinen Augen. Weil Gott durch sein Wort spricht. Und was macht der Heilige Geist? Jesus sagt in Johannes 17, heilige sie durch dein Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir rauskommen wollen aus diesen ekelhaften Dingen, die die Welt uns anbietet, dann ist eine Möglichkeit das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Es gibt ganze Webseiten, die für Männer an bestimmten Themen arbeiten, da ist nur Wort Gottes. Und ich schicke die Leute dahin in meiner Seelsorge, mach den Kurs, geht 6 Wochen, danach geht es dir besser. Das Wort Gottes heiligt, das Wort Gottes setzt frei, das sagt Jesus, das sind Worte von Jesus. Heilige sie durch dein Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und was sagt Jesus hier im Johannes 16, was macht der Heilige Geist? Er führt uns in die Wahrheit, in das Wort. Schau dir mal Hebräer 4, Vers 12 an. Da sagt das die Bibel, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist lebendig und wirksam. Es tut etwas und schärfer als jede zweischneidige Solinger Klinge oder Pfadfindermesser, Digitalschliff. Und durchdringend bis zur Trennung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Absichten des Herzens. Das Wort Gottes hat die Kraft, alles in meinem Leben und zu jeder Zeit, nicht erst, wenn ich erwachsen bin, auch als Kind. Ich habe es versucht zu leben als 14-Jähriger. War nicht einfach, aber ich habe es versucht zu leben. Jesus, dein Wort ist die Wahrheit und es tut mir gut. Ja? Zu durchdringen, das Wort Gottes hat die Kraft, alles in uns zu durchdringen, was wir verdrängen wollen. Hört ihr mich? Das Wort Gottes durchdringt all unsere Anmaßung, all unseren Eigensinn, all unser Getue, alle unsere Religiosität und dringt mitten in unser Innerstes hinein. Das Wort Gottes ist wie ein Laserstrahl, ein präzise ausgerichteter Laserstrahl, der tief in uns wirkt. Und das erschüttert mich immer noch, wenn Menschen mit mir reden und sagen, bitte hör auf, mit mir über Kirche zu sprechen. Die Menschen, die sagen, sie sind Christen, das sind alles Heuchler. Ja, ich finde das aber traurig, dass wir so denken. Nur die Frage ist, wo kommt denn das her? Ist das vielleicht, und Luther hat das ja auch schon gesagt, viele müssten aus der Kirche raus, weil sie gar nicht gläubig sind, weil sie gar nicht Umgang mit dem Wort haben. Wie sieht es denn aus, der Alltag eines normalen Christen, Kirchenmitglieds im Umgang mit der Bibel? Wir wollen es heute Morgen nicht bewerten, aber versteht ihr meinen Ansatz? Wo soll dann was anderes rauskommen an Heiligkeit, an Authentizität, an Echtheit, wenn Christen, die sich Christen nennen, nicht mit dem Wort beschäftigen? Wo soll es denn anders herkommen? Und da klagen wir doch die nicht an, die sagen, lass mich in Ruhe, sondern wir verstehen, ja, hätten wir doch das mal 500 Jahre lang anders versucht. Was war das in den 30er Jahren des letzten Jahres für ein Kampf von Pastoren gegen die Aufweichung der Bibel? Ein Kalbat, wie er theologisch arbeiten musste, um zu sagen, wir können doch die Bibel jetzt nicht zerpflücken. Wir haben uns an einen Zustand über Jahrhunderte angeeignet, dass viele sich Christen nennen, weil sie Kirchen- oder Freikirchenmitglieder sind. Ist dasselbe in unseren Kreisen. Aber sich nicht um den Reiseführer, den Reiseleiter kümmern. Sie sind religiös. Sie kennen viele Worte der Bibel. Aber sie haben das Wort nicht in sich. Jesus hat auch mit solchen Leuten zu tun gehabt. Da kamen Religiöse zu ihm damals und stellten ihn mit ihren, in ihren Augen, cleveren religiösen Fragen auf die Probe. Und einmal lesen wir überliefert von Matthäus 22. Da sagt im Vers 29, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, und das waren Theologen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr kennt sie nicht. Und sie ist auch nicht in euch. Ihr zitiert sie, aber ihr kennt sie nicht. Es macht nichts mit euch. Es verwandelt euch nicht. Ja, schimpfen wir nicht auf die Christen, die so tun, als ob. Schimpfen wir, verurteilen wir sie nicht. Sondern beten wir, dass immer mehr Christen und Menschen authentisch werden und das Wort Gottes ranlassen, denn das Wort Gottes ist ein Laserstrahl. Sie kennen den Laserstrahl nicht, der ihr Innerstes erleuchtet. Und geht es nicht uns oft genauso und sagen, ja, ich habe jetzt keine Zeit zur Bibellese. Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit dem Wort auseinanderzusetzen. Aber der Laserstrahl bleibt in Ewigkeit. Er erleuchtet mein Inneres und er führt mich zur Wahrheit. Wir reifen zur Wahrheit und werden dahin geführt. Das ist es, was Paulus dem Timotheus einmal schreibt. 2. Timotheus 3. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift, Altes wie Neues Testament, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Ermahnung, zur Korrektur, zur Besserung. Ach, das mag ich nicht. Zur Erziehung, zum Training in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Seht ihr das? Zu allem guten Werk geschickt. Lesen wir das Gleiche nochmal in neuer Genfer Übersetzungsform. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Bibel. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf. Das will ich auch nicht. Sie bringt mich auf den richtigen Weg. Das will ich auch nicht. Und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Hörst du diesen Satz? Hörst du diesen Satz? Und jetzt nehmen wir die Bibel weg und was passiert dann mit uns? So ist also der, der Gott hört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen unseres Lebens gewachsen auf unserer Glaubensreise. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also, was wird das Wort Gottes tun? Es führt dich zu einem Lebensstil der Wahrheit. Es wird dir vom Wesensstil, vom Wesen und der Natur Gottes erzählen, dass Gott gütig ist, er ist gnädig, dass er dir einen Wert gibt. Die Wahrheiten über mich finde ich im Wort. Und Gott will, dass wir erwarten, dass der Heilige Geist uns sehend macht, dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt, ihn besser zu erkennen. Dass er mein Erlöser ist, mein Turm ist, meine Hilfe, meine Schutzburg, mein Versorger. Mir Geduld schenkt, wenn Dinge nicht gleich kommen. Gott, da ist nichts falsch, sondern du machst das Beste draus. Aber ich will eigentlich ja nicht warten, das ist doof. Hoffnung inmitten von Weltbedrohungen. Er führt uns zur Erkenntnis über uns selbst und das gefällt uns nicht. Oder gibt es hier irgendeinen im Raum, dem es gefällt, dass Gott dir gefällt, dass Gott mich überführt? Ja. Und warum überführt er uns? Weil er uns in das Bild seines Sohnes formen will. Und merkst du die Diskrepanz in Europa, in Deutschland, wenn wir die Bibel... Merkst du das? Und ich sag dir was, wenn du das Wort Gottes nur aufschlägst und es dir nur zustimmt, dann hast du dir einen Gott nach deinem Bild geschaffen. Wenn du aus der Bibel nur die Stellen rauslesen willst, die dir gut tun, die mit dir übereinstimmen, dann hast du einen Götzen aus Gott gemacht. Die Gemeinde Jesu, nicht unsere, auch unsere auch, aber die allgemeine Gemeinde Jesu weltweit, wird nicht bestehen, wenn wir Gottes Wort nur aufschlagen und so zitieren, dass es uns zustimmt. Amen, Pastor, Amen. Sagst du gut, ja. Denn es funktioniert anders. Wenn das Wort Gottes in meinem Inneren etwas erleuchtet, beim Lesen, beim ganz normalen Lesen, wenn das Wort Gottes bei mir im Inneren etwas erleuchtet, dann passe ich es nicht an, um es mir bequemer zu machen. Dann passe ich mein Leben dem Wort an. Und vielleicht bin ich noch nicht so weit. Vielleicht überwinde ich noch nicht so oft genug. Aber in meinem Inneren leuchtet etwas auf. Jesus, ich werde es an mir arbeiten lassen. Ich werde offen sein. Ich will, dass du mich umgestaltest in das Bild, das du für mich hast für die Ewigkeit. dann sage ich, wenn ich etwas lese, das sich gegen mein Denken und gegen mein Handeln und gegen mein Reden richtet, nicht, nein, das lese ich nicht mehr, ich mache weiter, was ich denke und will, sondern dann lasse ich mich vom Heiligen Geist überführen und sage, ja, Heiliger Geist, das ist mein Next Step für mich, führ mich dahin, gestalte mich in dein Bild um. Mach das Wort in meinem Leben lebendig. Ich lasse mich vom Heiligen Geist überführen. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Und das, was das Wort Gottes während unserer Glaubensreise macht, und da schließe ich jetzt mit drei Dingen, dauert noch ein bisschen, bis ich schließe, aber ich schließe. Das Wort wird dich immer ermutigen. Immer. Und Ermutigung ist schön. Es wird dich ermutigen. Wenn du es liest, wenn du niedergeschlagen bist, wird es dich ermutigen. Wenn du dich überfordert fühlst, wird es die Last von dir nehmen. Das Wort Gottes hilft dir, deine Lasten zu tragen. Starte jeden Tag mit dem Wort. Ein zweites, was das Wort tut. Das Wort wird dich ermahnen. Und der Unterschied zwischen ermutigen und ermahnen ist, beim Ermutigen ist, da nehme ich das und sage, oh ja, das stimmt, du hast recht, Gott. Ich danke dir, es wird gut, du wirst mir helfen. Halleluja. Beim Ermahnen wird es mich motivieren, um an einer Stelle meines Lebens richtiger zu handeln. Ermutigung nehme ich auf und gehe weiter. Durch meine Schwierigkeiten hindurch. Ermahnung ist, es motiviert mich, dass ich kurz innehalte zum richtigen Handeln. Ermutigung fühlt sich an wie, Mann, ja, Gott, du hast recht, das muss ich doch so sehen, natürlich bist du da. Ja? Ermahnung zeigt mir, das Wort, das jemand zu mir spricht oder das Wort, das ich lese, hilft mir, einen notwendigen Schritt des Glaubens zu gehen, einen eigenen Schritt des Glaubens zu gehen, raus aus der alten Gewohnheit. Das ist schwerer, als Ermutigung zu empfangen. Das ist hartnäckiger, der Widerstand dagegen. Manche sind so schlecht, so von Minderwertigkeit geprägt, dass sie schon beim Ersten, was das Wort machen will, Schwierigkeiten haben, Ermutigung aufzunehmen. Sehen das immer nur alles schlecht. Das Leben ist immer nur, ja, alle werden ermutigt, nur ich nicht. Manche kämpfen auch da schon. Aber bei mir ist das mit dem Ermahnen viel, viel, viel herausfordernder. Dafür brauche ich viel mehr Kraft, als Ermutigung zu empfangen. Raus aus der falschen Haltung, rein in das neue Kleid, rein in die neuen Gedanken, rein in die neue Gerechtigkeit, rein in die Reinheit, rein in positives, biblisches, positives Erwarten, dass Jesus es gut macht. Jesus will uns rausführen aus unserer selbstgerechten Gewissheit. Wir leben mit so einer starken, selbstgerechten Gewissheit und Überzeugung von uns selbst. Das alte Hemd ausziehen, das neue anziehen, das sind so die Bilder, die Bibel um dieses Thema baut. Dafür brauche ich viel mehr Kraft, als Ermutigung zu empfangen. Es gibt so eine Welle, auch nee, nicht Welle, es gibt so eine Haltung in vielen Gemeinden unserer Bewegung. Nach dem Gottesdienst gibt es noch Gebet, so ein Zuspruch und so. Das ist toll, ja. Das ist toll, das können wir leisten, das können wir machen. Wir sprechen immer nur Gutes zu, aber du wirst dadurch nicht Nachfolger von Jesus. Ja? Du holst dir so ein kleines Dings da ab. Danke für das Steak heute Morgen. Schwester, oh, die hat mich wieder so ermutigt. Ja? Ich kenne keine Gemeinde, die sagt, wir haben Gebetskreise für Ermahnung. Oh, da gehe ich nicht hin, du kannst vergessen, ja? Da sind die ganzen Propheten, ja? Das mache ich nicht. Nee. Wir leben in unserer selbstgerechten Gewissheitsblase. Und was sagt Paulus dem Kolosser? Belügt einander nicht an. Lügt einander nicht an. In der Gemeinde sollte die Wahrheit gesprochen werden. Da ihr doch den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, das machen wir in der Taufe am Sonntag, ja, das proklamieren wir dort. Ihr habt den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Vers 12 heißt es dann, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut und so weiter. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Jetzt kommt's. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das wollen wir nicht. Also triggert euch, ermutigt euch. Seht, hey, lasst doch das Alte mal alt sein. Zieh doch das Neue mal. Mit Psalmen, mit Lobliedern, mit geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Das ist Erbauung. Das wäre das Dritte. Dass Gott uns erbaut. Er ermutigt, er ermahnt, er erbaut uns. Und Erbauung ist, da wächst durch den Umgang des Wortes Gottes innerlich eine Widerstandskraft, eine Fähigkeit, innerlich gestärkt zu werden am inwendigen Menschen. Sagt Paulus in Epheser 3. Egal was kommt, ich bekomme eine Haltung, standhaft zu bleiben. Das macht das Wort Gottes. Es ermutigt. Es ermahnt, führt mich dahin, dass ich einen notwendigen Schritt des Glaubens tue und tun soll und mache. Dann sehe ich Durchbrüche. Und es erbaut. Da wächst innerlich in dir eine konstante Widerstandskraft und Fähigkeit. Und dann Vers 17, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Vielleicht wird das ja so eine kleine Serie hier bei uns über Reisesegen und Glaubensreise und Tools für meine Glaubensreise. Aber heute Morgen lag mir das so auf dem Herzen, diesen Aspekt zu betonen, dass Gott uns fragen will heute Morgen, bin ich für dich eigentlich wie ein Reisebüro? Das und das und das brauchst du und dann buchst du das. Oder bin ich dein Reisebegleiter? Darf ich mit dir unterwegs sein? Ich bin der Helfer. Wie viel Wort lässt du zu? Und wenn kein Wort Gottes in uns ist, was ja nicht ist, stimmt ja nicht. Gott hat so vielfältige Methoden. Ich freue mich so über die digitale Entwicklung. Milliarden von Menschen greifen auf die Bibel-Apps zu. So ein Geschenk für diese Zeit. Wahrscheinlich brauchen wir das und die nächsten Generationen das noch viel mehr. Aber da liegt eine Verantwortung in dieser ganzen Frage für uns persönlich drin. Wie viel Zeit und wie viel Verständnis entwickelst du überhaupt für das Wort Gottes? Sagst du, ja, ist klar, Bibel gehört zum Christsein wie Kreuz in der Kirche. Gott sagt, ich habe euch mein Wort gegeben. Leute, ich will, dass ihr ein Segen seid für die da draußen. Und wenn du das Wort Gottes nicht in dir trägst, dann sei doch so ehrlich, halt die Klappe als Christ. Halt die Klappe. Gott soll doch die Ehre bekommen durch unser Leben, oder? Paulus sagt, ist es okay, wenn du leidest und verfolgt wirst um Christi willen? Unser Fußballer hier, wie heißt er, Felix? Meneza oder so, ja? Ich bin auch noch am Üben, ja? Der wird gerade von den weltweiten Evangelisten gefeiert. Weil ihm wurden Verbote auferlegt von der FIFA unter hohen Strafen, dass du deinen Mund nicht aufmachst während der ganzen Weltmeisterschaft und über deinen Glauben sprichst. Und wo immer er hinkommt, in ARD, ZDF, Talkshows, spricht er frei von seiner Beziehung mit Jesus. Das ist für mich ein Riesenvorbild. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, sorry. Und ich wünsche mir, dass wenn ich erkennbar werde als Christ, dass Gott durch mein Leben gefeiert wird und Menschen nicht sagen, ey, lass mich in Ruhe, ey. Wenn das Christsein ist, will ich nichts damit zu tun haben. Und das passiert nicht, weil ich mich zusammenreiße und in einer Jesusgemeinde bin und irgendwie einen tollen Hauskreis habe oder so. Es passiert durch den Umgang des Wortes Gottes. Unsere Verantwortung. Lass uns dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Anspruch eben an den Heiligen Geist der ist, dass er kein Reisebüro ist, sondern dass du unser Reiseleiter bist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir ganz persönlich verwoben werden mit deinem Wort, dass wir es lesen und lesen und lesen. Und du führst uns in die Wahrheit. Und wir werden immer in unseren Lebensentscheidungen, wenn das Wort Gottes bei uns ist und in uns ist, bei der Wahrheit landen. Du wirst immer bei der Wahrheit landen. Du wirst niemals um die Nase geführt. Jetzt wäre so eine Gelegenheit, wirklich zu sagen, Heiliger Geist, so kann es in meinem Leben. Oder drücken wir es anders positiv aus. Heiliger Geist, es soll in meinem Leben anders werden. Der Umgang mit deinem Wort. Die Wertschätzung mit deinem Wort. Die Menge an Zeit im Verhältnis zu all den anderen guten Dingen, die ich tue. Im Umgang mit deinem Wort. Ich weiß, dass so ein Sonntagmorgengebet nicht den Durchbruch bringt. Aber mir hilft es, dass ich immer wieder die Möglichkeit bekomme, eine Entscheidung zu treffen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich glaube nicht, dass Pastoren keine Herausforderungen haben im Umgang mit dem Wort Gottes. Unser großes Problem liegt darin, dass ich das Wort Gottes immer nur dann benutzen kann, wenn ich eine Predigt vorbereite. Und dann sitze ich im gleichen Boot wie viele andere auch. Das Wort Gottes ist lebendig und es fördert alles Gute hervor. Wollen wir uns heute Morgen wieder neu diesem Wort Gottes verschreiben und sagen, Herr, ich habe keine Verantwortung für meinen Ehemann und für meine Ehefrau und für meine Kinder nur direkt, indem ich ihnen das vorleben kann. Aber ich habe Verantwortung für mich. Ich habe auch keine Verantwortung für meine Eltern, an denen ich das so und so sehe. Ich habe nur eine Verantwortung für mich. Und Herr, ich möchte mich deinem Wort verschreiben. Ich möchte, dass dein Wort mein Lebenselixier ist. Der Psalm 119 ist der längste Psalm aller Psalmen. Und worum dreht es sich? Es dreht sich um die Liebe zum Wort Gottes. Und Jesus, wir wissen, das haben schon tausende Predigten darüber bekommen, aber wir wissen auch, dass die Predigt allein ja nicht hilft, sondern das Tun deines Hören, des Hörens. Und da sind wir dann wieder unter, oh, da muss ich dann, und das, dieses Müssen, du kommst nicht mit Müssen, du kommst mit deinem Heiligen Geist. Und wir wollen uns dir verschreiben, Heiliger Geist, wir sagen mehr von dir in unserer Urlaubsreise, mehr von dir in unserer Glaubensreise, mehr von dir, Heiliger Geist. Dass das Wort Gottes in mir Gestalt annimmt und Jesus hervorkommt. Ich würde einladen, dass du selber auf deinem Platz aufstehst oder sitzen bleibst, auf die Knie gehst und Gott einlädst und Entscheidungen triffst in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren unseres Lebens. Das ist ein Dauerthema. Aber das ist die Grundlage für alle ethischen Entscheidungen. Für alle christlichen Lebensweisen. Das ist die Grundlage, wie wir Dinge bewerten in unserer Gesellschaft. Das Wort Gottes ist und bleibt die Wahrheit. Und der Heilige Geist wird uns immer in die Wahrheit führen. Vieles von der Wahrheit verstehen wir noch gar nicht. Vieles blicken wir nicht. Wir sind ungeduldig, Jesus. Sind wir denn schon da? Heiliger Geist, übernimm nur die Herrschaft in unserem Leben. Und schenk uns in der Urlaubszeit, in der Ferienzeit eine neue Liebe zu deinem Wort. Ein Aufbruch in unserer christlichen Welt, in unserem Herzen. Nimm dir die Zeit, geh zu Jesus. Sag ihm, was auf deinem Herzen ist bezüglich dieses Themas heute Morgen.